Herr Hindra, Sie haben soeben die Oper Maida von Luigi Cherubini musikalisch studiert. Wessen Idee war das, diese Oper hier aufzuführen, weil die fast unbekannt ist?
Bei uns, das Stück wirklich fast unbekannt ist, das leider wahr ist. Eigentlich, das Stück war unbekannt überall, aber ganz berühmte Sängerin Maria Callas, sie hat gezeigt, dass dieses Stück wirklich hat ein Potenzial, weil dieses Stück ist eigentlich, die Musik, ich finde, sehr dramatisch, das ist fast Klassizismo noch. Also ich finde zuerst dieses dramatische Potenzial da und ich bin ganz glücklich, dass ich konnte es irgendwie zu unserem Repertoire geben, weil ich finde, das passt zu diesem Haus wie Ständertheater, ist sehr gut. Und die Musik ist für uns alle ganz neu und das gibt einfach eine neue Wege, eine neue Vision, wie die Musik nach dem Mozart gegangen ist.
Sie haben das selber jetzt gesagt, es ist klassizistisch noch, aber einen Anhauch von Romantismus kann man da auch schon spüren, oder?
Aber das ist meine Meinung. Ich finde, dass diese Musik doch ein bisschen schon romantisch ist. Natürlich, er war ganz konservativ. Cherubini war wirklich die alte Schule. Also der hat eigentlich die Probleme mit den jungen Komponisten wie Hector Berlioz, weil über seine Meinung, die Musik muss einfach richtige Form und sauber sein. Aber trotzdem, ich fühle einfach dieses große Potenzial zum Romantismus doch.
Es gibt schon ein paar Aufnahmen der Oper, aber wovon gehen Sie aus bei dem Einstudieren?
Eigentlich, ich kenne das Stück aus den Ausnahmen, weil meine Wohnung ist einfach voll alle tausende CDs und ich mag das Stück schon lange Jahre. Ich habe das erstmal gehört vor 20 Jahren und ich war ja zuerst, ich sagte, na ja, das ist wirklich ganz klassische Musik, welche ein bisschen unmelodisch ist. Das ist auch nötig sagen dazu, das gibt drin die Arien, Duetten, aber ich finde, das ist keine Melodie drin, welche kann man einfach nach der Vorstellung in der Pfeife sich. Aber doch, ich finde, dass die Musik hat ein großes Potenzial, wie zum Beispiel das Finale mit dem Commendatore in Don Giovanni. Das fühlt man auch schon bei Mozart, eine Richtung, etwas anderes zu finden für diese Drama und in Media, das fühle ich so stark, total stark. Also ich wollte einfach das vorschlagen zu unserem künstlerischen Leiter und er war von vorne nicht ganz begeistert damit, muss ich sagen, ganz ehrlich. Aber mein Argument war auch, das Stück natürlich bei uns war fast nicht 200 Jahre, weil das gibt nur eine Inszenierung, das war 1840, ich meine. Und das ist fast 200 Jahre. Wir haben keine Inszenierung von diesem Stück, welche bedeutet etwas Besonderes, vor allem für die Sängerin. Weil diese Medea, nach der Callas hat viele großartige Sängerinnen gesungen hat und das ist immer sehr interessant, weil die Sängerinnen können auf der Bühne nicht nur einfach die Stimme zeigen, aber auch diese dramatische Potenzial und auch darstellisch, also das Spielen und die Handlung ist ganz böse und ganz stark, aber das gibt einfach eine Energie, das hat dieses Potenzial. Also ich habe gefunden, dass das Stück passt zu unserem Haus und das ist schon die richtige Zeit, einfach zeigen, das Stück lebt noch weiter.
Wie ist die Zusammenarbeit mit den Solisten?
Das ist manchmal auch sehr schwer, das besetzen, weil eigentlich die Tessitur ist fast hoch, aber fast auch sehr dramatisch, vor allem die Medea oder der Kreon. Sehr oft singt man auf der Mittellage oder tiefer, aber die Tessitur ist doch eine Klassizismo. Also Sänger muss sich einfach sehr gut konzentrieren für die Technik, das ist ganz klar, weil das ist wirklich eine ganz schwere Partie, vor allem Tenor und Soprano. Aber sie müssen auch zeigen ein Drama. Also manchmal singen das Stück die Sängerinnen wie zum Beispiel Radwanowski, welche normalerweise die Turandot singen oder vor Jahren Gwyneth Jones oder Montserrat Caballé. Also das heißt wirklich fast hochdramatisch Sopran. Aber manchmal ist das für hochdramatisch Sopran die Tessitur zu hoch, für die leichte Sopran, das ist immer in Mittellage, das ist zu tief, ist das wirklich sehr schwer, das besetzen. Und der Tenor vor allem, das ist fast, die Tessitur ist fast wie schon beim Verdi eigentlich, das ist wirklich sehr dramatische Partie, welche liegt aber fast hoch. Also wirklich finden, die richtige Besetzung ist kein Spaß, das muss ich sagen.
Sie haben sich an der Auswahl der Solisten beteiligt?
Zuerst, wir haben gesagt, ja, das ist ein Projekt. Wir müssen das schaffen mit der einen Übersetzung, nicht das Doppeln, weil das wäre noch mehr problematischer. Also wir haben eine Festbesetzung und die Sänger haben wirklich eine große Erfahrung aus der Welt. Zum Beispiel die Svetlana Aksenova. Normalerweise hat die große Party wie Turandot gesungen in letzter Zeit. Oder sie ist wirklich dieser Zwischenfach. Die kann leicht singen, aber auch einfach diese Drama zeigen auf der Bühne. Und der Tenor Johnson, der ist wirklich absolut ideal, ich finde, für diese Party, weil er hat eine ganz kräftige Stimme, der Klang ist wie ein Metall eigentlich, aber trotzdem ist er musikalisch und er kann wirklich auch milde Töne benutzen dazu und der Crayon, das ist wirklich eine starke Rolle. Ich finde, ja, das ist immer die Frage, ob das passt wirklich zu diesem Stück. Ich bin kein Dirigent, welcher mag diese historische, authentische Interpretation. Ich finde, wenn würde das so sein, dann ich könnte das nicht dirigieren oder einstudieren, weil meine Meinung, ich fokussiere bei dieser Musik die Zukunft in der Musik. Also was geht schon weiter? Ich möchte nicht einfach spielen, wie das hat geklungen, wahrscheinlich den Zeiten bei der Uraufführung. Also deswegen, ich konnte benutzen auch die Stimme, welche normalerweise singen, nicht so oft Klassizismo oder Barockoper.
Haben Sie den Regisseur vorher gekannt? Roland Schwab.
Ja, genau. Das war eigentlich auch eine Idee von mir, der Roland Schwab nach Prag einladen, weil ich finde, der ist sehr musikalisch. Muss ich sagen, ich war total begeistert. Ich habe mit ihm erstmal getroffen in Alto Theater Essen. Wir haben zusammen die Pagliacci gemacht und er ist unglaublich musikalisch. Er spielt Klavier selbst und er komponiert auch. Also das fühlt man so vor, der versteht die Musik, weil der sieht nicht nur die Inszenierung, das Bühnenbild, aber er findet die richtigen Beziehungen. Aber er akzeptiert alle diese musikalischen Schwierigkeiten und er versteht einfach auch, was die Stimme braucht, wo der Chor kann stehen für den Klang. Und er ist wirklich ein Wunder für jeden Dirigent, weil das ist wirklich eine Mitarbeit.
Herr Schwab, was war ausschlaggebend dafür, dass Sie das Angebot akzeptierten, hier so die Regie zu machen?
Zum einen hat die Stadt gelockt, die ja berühmt ist für die drei wunderbaren Theater und besonders Ständetheater ist ja weltberühmt für die Welturaufführung von Don Giovanni. Also das hat zum einen schon mal einen großen Lockfaktor dargestellt. Dann ist es aber auch ein sehr reizvolles Werk, das man nicht oft als Regisseur angeboten bekommt, eine echte Rarität, der Reiz der Rarität. Und dieses vom Orchester her relativ intime Stück, das ist kein großes Orchester, passt wunderbar genau in den relativ intimen Orchestergraben des Ständetheaters hinein. Ein Stück, was trotz Chornummern eine Kammerspiel Artigkeit hat und hier gibt es einen wunderbaren Fokus vom Ständetheater auf diese Kammerspielintensität. Also das waren verschiedene Gründe und ich bin ganz glücklich mit Medea genau hier am Stawowske Dibadlo zu sein.
Sie haben in einem Gespräch erwähnt, es sei eigentlich für Sie eine Sonde in das Unterbewusstsein.
Ja. Genau, die Sonne ins Unterbewusstsein. Und das ist die große Tat von Cherubini. Das heißt ja nichts, dass ich als Deutscher jetzt ein großer Wagner-Fan bin. Es gibt viele Deutsche, die mögen Wagner überhaupt nicht. Aber ich bin ganz bei Richard Wagner zu Hause, bei diesem sehr, sehr psychologischen Regisseur, wo das Orchester sprechende Psyche ist. Und hier haben wir ganz viele Jahrzehnte vorher auch bereits dieses wissende Orchester, was leitmotivisch wie Wagner kann man es nicht nennen, aber was ganz geschickt mit Unterbewusstseinsmotiven arbeitet. Es ist ein sehr psychologisches Stück und wir sehen das psychologische Unterbewusstsein, was immer verdrängt wird von der Society. Wir sehen es immer mehr anwachsen und anwachsen in dieser Partitur, bis es die ganzen Protagonisten in den Orkus zieht. Das ist ganz spannend und so in der Form habe ich das noch bei keinem Werk zeitlich vor Medea festgestellt. Dieser schleichende Prozess, die Schuld, die immer mehr durchsickert, es sickert immer mehr in die Köpfe und immer weniger funktionieren die Schutzwälle gegen den Ballast der Schuld. Das ist echt spannend.
Cherubini kam nach Paris, bald brach die Revolution aus und diese Oper entstand Ende des 18. Jahrhunderts. Finden Sie irgendwie, dass die Oper auch revolutionär ist oder von dem Geschehen beeinflusst worden ist?
Das ist jetzt eine ganz komplexe Frage. In diesem direkten Zusammenhang habe ich es noch nicht gestellt und das ist totale Spekulation natürlich, ob das einen Einfluss hat. Schwer zu sagen. Also es ist jedenfalls nicht so direkt wie bei Mozart, Figaro oder so, wo man sagen kann, da öffnet sich gesellschaftlich etwas. Aber das Herrschende angezählt sind, dass Kreon merkt, auf welchem dünnen Eis sich ein Herrscher bewegt. Das kann durchaus ein Nachwirken der Revolution sein.
Wie erklären Sie sich, dass die Oper sehr selten aufgeführt wird? Hierzulande ist sie praktisch unbekannt dem breiteren Publikum. Ist das zu schwierig, auch musikalisch?
Musikalisch, das habe ich schon mehrfach erwähnt, es gibt nicht die Ohrwürmer, die Melodien, ein Publikum von Verdi, von Mozart kennt, die gibt es nicht. Das ist sehr, sehr fein filigran gearbeitet. Eine höchste Ausformung eines Kunstwillens, der nicht so populär rüberkommt wie bei anderen Komponisten. Wenn Sie sagen, es wird selten aufgeführt, aufführungsgeschichtlich hat es das Werk immer schwer gehabt, entstehungsgeschichtlich, bis es richtig populär wurde mit Maria Callas und einer italienischen Rezitativfassung. Das hat lange, lange gedauert. Und jetzt gibt es zwei Lager musikalisch. Die wollen die Urfassung, die wollen die Hardliner, wollen die französische Urfassung mit gesprochenen Dialogen, die aber eine große Challenge ist. Spannung durchzuziehen durch eine Dialogoper, das geht bei Carmen. Und weil wir die Nummern so aufpulvern. Dazwischen kann man durchaus Dialoge akzeptieren. Medea ist anderer Textur. Hier hat tatsächlich ein Komponist sich in Dienst gestellt und hat diese Rezitative geschaffen, die diese Gesamtkomposition einfach besser verbinden. Ja, der Drive ist mehr gesichert mit den Accompagnati-Rezitativen. Also das ist schon die Fassung, wo ich sagen würde, damit catcht man mehr das Publikum. Aber vielleicht ist es erschwert dem Stück auch, dass es mehrere Lager gibt und man sich nicht eins ist, wie soll man diese Oper präsentieren. Das erschwert bestimmt die Aufführungsgeschichte.
Finden Sie, dass die Zuschauer irgendwie die Aktualität der Oper erkennen, weil Streitigkeiten wegen Kindern gibt es immer wieder. Aber vielleicht enden die nicht so grausam.
Ja, genau. Also prozentual, geringen Prozentsatz, kann jeder das nachempfinden. Und leider werden Scheidungen und Ehezerwürfnisse auf dem Rücken von Kindern ausgetragen. Ganz, ganz schlimm. Und bis wir in den Zeitungen eben immer mal wieder die monströsen Fälle lesen, wo jemand bewusst geschadet werden sollte durch Eliminierung der Nachkommen. Das gibt es immer wieder. Das ist ein absolut zeitlos aktueller Stoff.
Sie schreiben selber auch Drehbücher und sind ein großer Filmfan, habe ich gelesen.
Ja.
Und auch Musiker. Das muss ein Vorteil für einen Theaterregisseur sein, oder?
Jetzt gerade, wo David Lynch gestorben ist. David Lynch hat so viel getan für das Unterbewusste. Der große Visionär, der das Unterbewusste auf Leinwand gebracht hat. da ist so jemand natürlich ein Pate für ein Stück wie Medea. Und der Raum, finde ich, hat durchaus Ähnlichkeit zu David Lynch. Die Society, die am Abgrund gebaut ist, ein magischer Realismus, den der Raum transportiert. Ja, filmische Inspiration ist ganz wichtig. Und wenn man Oper optisch in Filmsphären rücken kann, mich interessieren dabei immer die Traumwelten, die Albtraumwelten. Das ist natürlich auch wieder absolut David Lynch.
Ja. Haben Sie noch einen beliebten Regisseur?
Ach, das sind immer die Klassiker, Fellini und Tarkowski. Das sind ganz, ganz wichtige, unerreichte. Ja, bei mir sind es, würde ich sagen, die Tarkowski, Fellini und David Lynch. Die sind die ganz wichtigen für mich und meine Arbeit. Ja.